Oikos mehr als ein Haus, so heißt unsere Predigtserie, in der wir schon ein paar Wochen stecken. Und wer vielleicht heute zum ersten Mal da ist, fragt sich, was ist das für ein seltsames Wort, Oikos? Ich möchte es dir sagen, es ist altgriechisch und bedeutet Haus. Es wird in den meisten Bibelübersetzungen mit Haus dargegeben, aber es ist viel mehr. Es ist eine Hausgemeinschaft. Es dreht sich wirklich um Menschen, um eine Gruppe von Leuten, die zusammenkommen und gerne Zeit miteinander verbringen. Und wir als Gemeinde haben uns dazu entschieden, dass wir sagen, wir wollen diese Gemeinde auf zwei Säulen bauen. Das eine ist die großen Gottesdienste am Sonntag, das ist wunderbar, und darüber hinaus unter der Woche die Treffen in den Häusern, und die nennen wir Kleingruppen oder, wenn die Jugendlichen zusammenkommen, Youth Points. Das ist kein nach außen geschlossener Kreis, kein unabhängiges Grüppchen, sondern es geht darum, dass wir sagen, wir wollen diese Gruppen multiplizieren, anstatt nur zu kuscheln. Der Untertitel, wenn du mitschreibst heute, lautet: Unter jedem Dach ein Ach. Wir wollen heute darüber sprechen, wie das aussieht, wenn Menschen zusammenkommen, weil dann gibt es Enttäuschungen. Das ist einfach so, weil fehlerhafte Leute zusammenkommen und oftmals auch Erwartungen unerfüllt bleiben. Wenn Menschen nicht den Ansprüchen gerecht werden, die man so hat, wenn Vertrauen missbraucht worden ist, insbesondere durch unehrliches Verhalten von Leuten, die einem sehr nahe stehen, oder von Menschen, die eine Vorbildsfunktion haben sollten. Da gibt's Kleingruppenleiter, die sind enttäuscht von ihren Mitgliedern, weil die eine unverbindliche Art an den Tag legen. Und es gibt Kleingruppenteilnehmer, die sind von ihren Leitern enttäuscht. Es kann so viele Enttäuschungen im Leben geben. Im Rahmen der Arbeitsstelle, am Arbeitsplatz, in den Beziehungen, in der Ehe, in den Familien, zwischen den Kindern. Niemand von uns ist fehlerlos, hörst du? Dein Ehepartner nicht, dein Chef nicht, dein Arbeitgeber nicht, deine Kinder nicht, nicht mal dein Pastor. Obwohl ich nahe dran bin. Enttäuschung gab's, du wirst staunen, schon bei den ersten Christen. Ganz, ganz früh. Eigentlich sollte es ja anders sein, wenn wir zusammenkommen. Und dennoch berichtet die Bibel ganz schonungslos, dass es das schon gab, dass die Einheit im Oikos, in den Beziehungen, umkämpft ist. Es gibt ja so viele Dinge, über die man streiten kann, auch in einer Kirche. Wir schauen mal rein im 1. Korintherbrief, weil da wird das mal beschrieben, im 1. Kapitel, im 10. und 11. Vers, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth Folgendes: Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf zu streiten. Können wir das mal gemeinsam sagen? Hört auf zu streiten. Oder fangt erst gar nicht damit an. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Von den Leuten aus dem Haus der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Offensichtlich hat da jemand gepetzt. Hat sich beim Apostel gemeldet, hat gesagt, ey, bei uns kracht's gerade in Korinth. Und tatsächlich, in dieser Gemeinde, die waren richtig gut im Streiten. Man staunt. Manchmal überkommt mich der Gedanke, verzeiht mir, dass ich sage, aber ich will offen und ehrlich sein, überkommt mich der leichte Gedanke, dass Christen genauso gut im Streiten sind wie Leute, die ohne Gott leben. Eventuell haben Christen sogar noch mehr Themen, über die sie uneins werden können. Die Einheit im Oikos, die Einheit in der Kirche ist umkämpft. Warum? Glasklar, weil es einen Widersacher gibt, dem stinkt es, wenn Christen in Einheit zusammenstehen. Der Teufel mag es nicht so sehr, wenn wir ein Ziel gemeinsam verfolgen, sondern er will versuchen, durch verschiedene Störfaktoren da Streit und Uneinigkeit reinzubringen. Überhaupt in jede Beziehung. Worum ging es bei diesem Streit in Korinth? Nun, auch das wird uns dargestellt, wenn wir ein bisschen weiterlesen. Da gab es verschiedene Gruppierungen. Die einen haben gesagt, hey, wir stehen total auf Paulus. Das ist echt Nummer eins, der Apostel. Andere haben gesagt, no. Hast du schon mal Apollos gehört, wie der preacht? Boah, das ist richtig der Hammer. Der nächste sagt, aber Petrus, der war doch im Jüngerkreis die lauteste Stimme. Das ist unser Mann. Und dann gab es wieder ein paar ganz Religiöse, die haben gesagt, no, es ist Christus. Und so gab es die unterschiedlichen Gruppierungen, die da gegeneinander aufgestanden sind. Und Paulus sagt, hey, hört auf zu streiten, weil Streit bringt euch nicht voran. Streit bringt das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, nicht in diese Welt, sondern schreckt eher ab. Nun habe ich mir Gedanken gemacht, wo gibt es denn Streitpotenzial in einer ganz normalen Kirche oder vielleicht auch in einer Familie, in einem Oikos, in einer Kleingruppe? Nun, da gibt es schon ein paar Dinge. Habt ihr Lust, dass wir ganz kurz drauf schauen? Man kann sich zum Beispiel über theologische Fragen streiten, über Auslegung der Bibel. Ist Heilung, Prophetie, Zungenrede heute noch relevant oder war es nur zur Zeit der Apostel einmalig und vorbei? Wie ist das eigentlich mit der Endzeit und dann mit der Offenbarung? Was haben Christen darüber schon gestritten, wie die Abfolge ist, wann Jesus wiederkommt, den Termin genannt und so weiter? Frauen in Leitungspositionen, dürfen Frauen predigen oder Ämter in der Gemeinde übernehmen? Welche Rolle spielen Kontext und historische Einordnung bei der Auslegung der Bibel? Ist sie wörtlich oder metaphorisch zu verstehen? Man kann sich streiten über die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ist das Heil vorherbestimmt? Können Christen von Dämonen besessen sein? Du kannst diese Liste weiter fortführen. Ganz, ganz viele theologische Streitmöglichkeiten gibt es. Man kann auch streiten über Lebensstilfragen, über Ethik und Moral. Wie ist das mit Ehe und Scheidung und Wiederheirat? Wie ist es mit Alkohol trinken? Wenn ja, ab dem wievielten Bier wird es zur Sünde? Über die Kleidung? Wie kurz darf denn der Rock sein im Gottesdienst? Darf man als Mann im Gottesdienst eine Mütze tragen? Oder soll sie abgelegt werden? Wie ist das mit dem Kopftuch? Musik, du kannst über Musik streiten. Hey. Für die einen wird Country Music in der Hölle gespielt von morgens bis abends. Die anderen sagen, nein, das sind himmlische Klänge. Für viele ist glasklar, Heavy Metal, das ist der Sound des Teufels. Das wurde auch mir in meiner Jugend so gesagt. Und dann plötzlich, man höre und staune, kamen christliche Heavy-Metal-Bands hervor, wie Striper, White Cross, Resurrection Band, mit christlichen Texten, aber hartem Sound. Und plötzlich waren alle wieder verwirrt. Oh, wie kann das sein? Noch gar nicht so lange her haben sich ganz, ganz viele Menschen sehr stark damit auseinandergesetzt mit dem Thema Impfen. Manche, für die ist das Thema immer noch nicht vorbei. Die streiten immer noch. Übrigens, das ist so sinnlos, weil die geimpft sind, kriegen es nicht mehr raus und die sich nicht haben impfen lassen wollen, die lassen sich auch nicht impfen. Was soll's? Nur mal so nebenbei ein Gedanke. Politische Überzeugung. Mann, was kannst du da in Rage kommen über Politik? Es liegt einige Jahre zurück. Da hatte jemand den Auftrag verspürt, an jedes Auto auf dem Parkplatz einen Flyer zu hängen, auf dem stand in großen Lettern, der Antichrist ist Barack Obama. Ja, ihr lacht. Für die Person war es ganz ernst. Ich selbst habe eigenhändig die Flyer abgezogen. Hab mir einen riesen Ärger eingehandelt, weil ich nicht von vorne verkündet habe, dass Barack Obama doch der Antichrist ist. Man kann streiten über Politik, über Umgang mit Finanzen. Geld wird geliehen, nicht zurückgegeben. Über Erziehungsfragen kann man so trefflich streiten. Auch über die Gestaltung eines Kleingruppentreffens oder eines Gottesdienstes. Wie oft feiern wir das Abendmahl? Und wenn wir das feiern, wo wird es gefeiert? Mit Saft, mit Wein? Sind neue Leute in unserem Oikos willkommen oder bleiben wir lieber klein und fein? Wie viel Lobpreis oder nur Bibel lesen? Ich erinnere mich an die frühen Tage. Wir hatten unsere erste Kleinkirche in Stuttgart, hieß das Hauskirche. Und wir dachten, es wäre eine gute Idee, wir gehen alle mal Minigolf spielen. Das fanden nicht alle so wunderbar. Wir kommen doch zusammen zum Bibellesen und zum Gebet. Wir dachten, Mensch, einander kennenlernen wäre auch nicht schlecht. Gestaltung eines Gottesdienstes. Zu laut, zu leise, zu hell, zu dunkel, zu warm, zu kalt, das Gebläse und. Es gibt eine Menge von Dingen. Seid ihr mit mir, wenn wir das verlassen jetzt? Gut. Die Bibel beschreibt in ganz vielen Dingen gar kein Detail, gibt uns eine Richtung vor. Aber was Jesus sagt, ist in Markus 3, Vers 25, wenn ein Oikos mit sich selbst uneins ist, kann es nicht bestehen. Es gibt keine Zukunft für ein Haus, das uneins mit sich ist. Gott ermutigt uns, dass wir Boten des Friedens sind und sagen, wir wollen einen Unterschied machen in einer Welt, die so viel streitet. Ich sag's nochmal. Gott ermutigt uns, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, die oft so viel streitet. Hier ein paar Gedanken und ein paar Tipps, die helfen können, dass das gelingt. Dass du Frieden in dein Haus hineinbekommst, in deinen Oikos, in deine Familie, in deine Kleingruppe, in deinen Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in dem du bist. Ein paar Gedanken dafür. Ich habe es überschrieben mit Oikos, Leben und Lieben. Zunächst einmal Respekt ist die Grundlage. Jeder einzelne Mensch wird ernst genommen, ob Kind oder Erwachsen, Mann oder Frau, reich oder arm. Unterschiedliche Meinungen dürfen sein. Der Ton macht die Musik. Übrigens, Vergebung, da werde ich noch drauf kommen, ist alternativlos. Nicht Recht haben ist der Start für den Frieden, sondern Liebhaben. Gegenseitige Wertschätzung und Hochachtung. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel, Vers 10, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also, er sagt nichts anderes wie, hey, sei schneller in Ehrerbietung, in Respekt. Übertrefft euch gegenseitig darin. Erkennt den Wert des anderen Menschen. Jeder ist wertvoll in den Augen Gottes. Jeden hat Gott gemacht. Für einen Christen ist Respekt, Hochachtung und Ehre ein Zustand des Herzens. Wann immer wir Menschen ehren, selbst wenn sie sich weigern, uns Ehre zu erweisen, zeigen wir damit, dass wir einen himmlischen Standard in uns tragen. Gott selbst hat es uns vorgemacht. Wird sein Sohn, Jesus wird getauft und als er aus dem Wasser steigt, hörbar äußert sich Gott der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott macht's uns vor. Lobpreis übrigens, wenn wir zusammenkommen, ich denke, es hat sich rumgesprochen, wir kommen nicht zusammen, um einfach Lieder zu singen, sondern wenn wir singen, beten wir Gott an und drücken unseren Respekt, unsere Achtung, unsere Ehre ihm gegenüber aus. Aus diesem Grund ist so wichtig, dass ich pünktlich im Gottesdienst bin, weil damit drücke ich meinen Respekt Gott gegenüber aus. Ich bin gleich von Anfang an dabei, ihn zu ehren. Hat irgendjemand ein Amen? Und don't worry, wir streiten nicht. Niemand wird, wenn die Uhr umgestellt wurde, schief angeguckt, wenn er um 12 in den Gottesdienst kommt. Es ist mega schwierig, die Bibel zu lesen, ohne eine Kultur der Ehre und Unterordnung zu entdecken. Schau, 1. Timotheus 5, da wird uns gesagt, dass wir den älteren Menschen ein besonderes Maß an Ehre erbringen sollen. Wann gehört jemand zu den Älteren? Nun ja. Jesus sagt, ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Da liegt so eine Verheißung drauf. Petrus in seinem ersten Brief im dritten Kapitel sagt er, hey Jungs, Männer, passt gut auf, wenn ihr wollt, dass eure Gebete erhört werden, dann ehrt eure Frauen. Die Gemeindeleitung, auch das im 1. Timotheus 5, da wird für die, die in Wort und Lehre arbeiten, sie sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Die Zerstörung der Ehre und Wertschätzung des Respekts einander hat dazu geführt, dass Oikos nicht mehr gelebt wird, dass Beziehungen zerstört werden. Respekt und Hochachtung schafft Ordnung durch Würde statt durch Furcht vor Strafe. Ich sag's nochmal, Respekt und Hochachtung schafft Ordnung durch Würde anstatt durch Furcht vor Strafe. Ordnung, wenn sie durch Ehre gefördert wird, führt zur Vollmacht. Ordnung durch Angst erzwungen führt immer zur Kontrolle und Machtmissbrauch. Das trifft übrigens auf jede Gemeinschaft zu. Wir sind aufgefordert, die Bedürfnisse der Einzelnen ernst zu nehmen. Der Kinder, der Hilflosen, auch der, die oft stiller sind. So, wir bringen Respekt und wir entscheiden uns, gemeinsam Zeit zu verbringen. Wir sagen, okay, wir priorisieren Treffen miteinander. Das ergibt sich nicht zufällig, sondern ich entscheide mich dafür. Ich will Zeit verbringen. Immer wieder kommt es mal vor, dass jemand, den ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe im Rahmen dieser Gemeinde, sagen wir mal ein Jahr lang, plötzlich auftaucht und dann vor mir steht und sagt, ah, schön dich zu sehen, ich habe dich jetzt lange nicht gesehen, Pastor, aber das ändert nichts an meiner Liebe und Zuneigung zu dir und zur Gemeinde. Da denke ich so bei mir selbst, wie wäre das eigentlich, wenn ich für ein Jahr verschwinde und dann tauche ich zu Hause wieder auf und sage, Schatz, ich war ein Jahr weg, aber du weißt, das ändert gar nichts an meiner Liebe und Wertschätzung für dich. Sei großzügig mit deiner Zeit und investiere sie in gute Beziehungen und Freundschaften. Und eine gute Beziehung, eine gute Freundschaft bedeutet nicht, dass alle anderen sich um dich kümmern müssen. Weißt du, das ist ein großes Missverständnis. Und wenn du Beziehung, Oikos, zerstören willst, dann pflege diesen Gedanken weiter, dass es nur um dich geht. Liebe und Zuneigung drückt sich durch Begegnung aus, durch Zeit, die man miteinander verbringt, ihr Lieben. Das ist ein Gradmesser für Liebe. Drittens, es ist so wichtig, wenn wir in guten Beziehungen leben wollen, wenn wir nicht wollen, dass es einen Krach unterm Dach gibt, sondern wenn wir sagen, hey, wir wollen, dass das harmonisch ist, hey, dann ist es so wichtig, dass wir miteinander reden, regelmäßig Zeit nehmen, reden, zuhören, was läuft gut, was läuft nicht gut. Das ist der Hauptbestandteil unserer Treffen in den Häusern, dass wir uns Zeit nehmen, einander zuzuhören, dass wir das Leben miteinander teilen, uns damit beschäftigen, was den anderen beschäftigt. Zuhören, was dem anderen wichtig ist. Petrus sagt, 1. Petrus 3, 15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit, ja, da haben wir es wieder, also und mit Respekt. Wie reden wir über andere Menschen? Wie reden wir über unseren Ehepartner? Wie reden wir über unseren Chef? Über unsere Kollegen? Über unsere Kinder, über unsere Kirche. Wie reden wir als Kirche über andere Kirchen? Weißt du, ein Haus niederreißen mit Worten ist einfach. Dazu braucht es nicht viel Verstand. Es braucht Intelligenz zum Aufbauen einer Beziehung. Es braucht Fähigkeit und die Zeit und die Bereitschaft, dass man miteinander redet. Jetzt solltest du zuhören, weil dieser Satz, der kommt von mir. Nirgendwo abgeschrieben, nirgendwo gehört. Lieber reden und beten, als streiten und lästern. Ich finde den Gedanken auch gut. Lieber reden und beten, als streiten und lästern. In den letzten Wochen, keiner von uns ist um eine Schlagzeile drumherum gekommen, die unsere Stadt und mittlerweile nicht nur Baden-Baden, sondern Süddeutschland schon beherrscht. Es ging um einen Pfarrer, der sehr beliebt ist, ein katholischer Pfarrer in unserer Stadt, der aber von der Erzdiözese versetzt wurde. Und man liest in der Presse die Gründe: Joggen in kurzer Hose, in die Sauna, lange Haare, kann ich alles öffentlich machen, weil das ja in der Presse immer wieder vorkam. Ich möchte den wahren Grund sagen. Und staune, dass das die Presse nicht raushaut. Der wahre Grund für das ganze Schlamassel, das auch wirklich nicht gut ist für die Kirche, liegt darin, dass nicht miteinander geredet wurde. Und wir müssen uns in jeder Beziehungsform entscheiden. Wir wollen dem anderen zuhören, gerade dann, wenn wir mit ihm nicht einer Meinung sind. Wir haben ja als Gospelhaus gesagt, wir wollen diese schönen Räumlichkeiten auch anderen Gruppen zur Verfügung stellen. Wir wollen diese Räume vermieten. Und dann habe ich mich riesig gefreut, als die Anfrage kam vom Musikverein in Sinsheim, weil dort leben Nicole und ich in Sinsheim mit Z. Ja, und dann kam die Anfrage, ob sie hier ihr Jubiläumskonzert am 12. April feiern dürfen. Und ich sah in den Social Medias die Werbung. Oh ja, so ging es mir auch. Ich habe eine schlaflose Nacht gehabt. Und dann ist Beten immer ganz gut. Weil, vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber das Zeichen haben nicht nur coole Rock'n'Roller drauf, sondern das ist auch ein Gruß, den Satanisten verwenden untereinander. Und dann erinnerte ich mich an einen guten Freund von mir, der in einer ähnlichen Situation war. Und zwar, er ist auch Pastor und bei ihm kam Bülent Ceylan zum christlichen Glauben. Hat sich auch taufen lassen, ist ja öffentlich geworden. Und sein Zeichen ist eben auch die Pommesgabel. Und dann hat mein Freund gesagt, hey, Bülent, das kannst du nicht machen, weißt du, was das bedeutet? Und Bülent sagt, aber das ist mein Markenzeichen, alle kennen mich unter diesem Zeichen. Und dann, ich bin so mega stolz und happy auch über meinen Kumpel, dann sagt er, Bülent, du kannst es auch anders machen, indem du den Daumen noch raushältst, weil das bedeutet in der Gebärdensprache, ich liebe dich. Clever, oder? Und Bülent wurde eingeladen zum Wacken. Wacken! Ja, da sind die ganz harten Jungs zusammen mit Heavy Metal. Und jetzt, ey, schaut euch mal selber an, was passiert ist.
Können wir ihr macht ja alle immer so, ne? Aber ich hab ja gelernt, es waren Leute auch schon da, die nur Gebärdensprache können. Und wir können das noch optimieren, dieses Zeichen, indem wir nicht nur das machen, sondern auch das. Und das heißt nämlich noch, ich liebe dich. Und das passt doch ganz gut heute, oder? Bis hinten hin, einmal, Gottes Segen, ich liebe dich, Wacken! Und deswegen kommt auch jetzt, ich liebe Menschen!
Das hat der Wacken auch noch nicht erlebt. Jetzt waren wir im Gespräch, ich habe meine Gefühle geäußert, ich sage, Veranstaltung muss zum Geist des Hauses passen. Und dann am nächsten Tag kam eine WhatsApp von Stefan und die sah folgendermaßen aus. Musikverein Sinze rockt und hier geht auch eine ganz herzliche Einladung an alle raus. Nicole und ich freuen uns riesig auf das Konzert. Mir gefällt das Plakat 1000-mal besser. Schaut, wir müssen lernen, dass Fehler passieren und dass wir bereit sind, einander auch zu vergeben, um Verzeihung bitten zu können, Dinge zu ändern. In jeder Ehe, in jeder Beziehung, in jeder Freundschaft, sogar in jeder Kirche gibt es Konflikte. Sie kommen so sicher vor wie das Amen in der Kirche. Was wir brauchen, ist Gnade und Vergebung. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten und Temperamente. Wir gehen Aufgaben unterschiedlich an. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir gelegentlich aneinander geraten. Unterschiedlichkeit kann zur Reibung führen. Es gibt keine perfekten Eltern, Ehepartner, Kinder, keinen perfekten Chef, nicht einmal einen perfekten. Du wirst überrascht sein, Pastor. Obwohl ich nahe dran bin. Petrus sagt, 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben, denn die Liebe sieht über Fehler hinweg. Es würde deine Lebensqualität enorm verbessern, wenn du dir angewöhnen würdest, negative Gedanken und Gefühle nicht zu viel Raum zu geben. Morgen sagt wieder jemand, bist immer gut drauf, Markus. Ja, ich wollte, es wäre so. Aber oft bin ich gut drauf, einfach weil ich es viel besser finde, wie mies gelaunt zu sein. Und ich mache die Erfahrung, mein Umfeld reagiert auch besser darauf. Also so tiefgründig schlecht gelaunt zu sein, ist etwas Furchtbares. Der Klügere gibt nach, macht den ersten Schritt. Gott segnet diejenigen, die sich um Frieden bemühen. Bitte um Vergebung, wenn du jemandem Unrecht getan hast, und es würde sich so viel verändern. Ich dachte so bei mir selbst, was würde in Korinth geschehen, in dieser Gemeinde, wenn sie darauf achten würden, was der Apostel ihnen schreibt? Es würde so viel zum Guten kommen. Wie viel Zerstörung ist in Kirchen zustande gekommen, weil Menschen gut im Streiten waren, anstatt Weltmeister in Liebe und Respekt und Hochachtung. Lasst uns hier ein Zeichen setzen in einer Welt, die oft zu ungerecht ist. Ich möchte schließen, du brauchst einen Oikos und der Oikos braucht dich. Du brauchst eine Gemeinschaft von Menschen, mit denen du durchs Leben gehst, denen du vertraust. Ein Christ ohne Gemeinschaft ist wie ein Schaf ohne Herde, ein Kind ohne Familie und ein Organ ohne Körper, einfach ein unnatürlicher Zustand. Warum brauchst du einen Oikos? Warum brauchst du eine Gemeindefamilie? Nun, um ein gesundes Leben zu führen. Worin hilft uns unser Oikos, unsere Gemeinschaft von Beziehungen? Nun, zuallererst, es holt uns raus aus unserer ich-bezogenen Isolation. Dein Oikos hilft dir, geistig stärker zu werden, aktiv zu sein. Dein Oikos braucht dich, weil deine Gaben gefragt sind. Dein Oikos hilft dir, den Kampf gegen Sünde zu gewinnen, weil du geistliche Unterstützung bekommst von Männern und Frauen, die eventuell im Glauben auch schon einen Schritt weiter sind. So zieh dich nicht zurück, selbst wenn du enttäuscht worden bist von einzelnen Menschen. Wir haben gelernt, das gehört zum Leben dazu. Ich möchte euch einladen, dass wir uns entscheiden, heute an diesem Tag den anderen Menschen mit Respekt zu begegnen, egal aus welchem Land der Mensch kommt. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und nicht mit Schuldzuweisungen, sondern eher mit unseren Gefühlen. Wie fühle ich dabei? Dass wir bereit sind, einander zu vergeben. Und dass wir wissen, hey, es braucht jeden Einzelnen und wir brauchen die Gemeinschaft. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Du hast all die Schuld dieser Welt auf dich genommen, damit wir ein befreites Leben führen dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Morgen hier bist, mitten unter uns, jeden Einzelnen berührst. Mein Gebet ist, dass du heute, Herr, dass du deine göttliche Hand auf jedes Herz legst, da wo Verletzungen, Enttäuschungen da sind, da wo Menschen heute Morgen auch hier sind, die gerade riesigen Stress in ihrer Ehe und in ihrer Familie haben. Jesus, komm du mit deinem Frieden gerade jetzt dort hinein. Gott spricht heute Morgen jemanden an, der sich so in seine Schmollecke zurückgezogen hat, und Gott sagt, tritt heraus, weil es macht dein Leben nur unglücklich. Du sagst, ich bin so enttäuscht, ich bin so verletzt worden, und Gott sagt, tritt heraus aus dieser Verletzung und ich werde sie heilen. Such das Gespräch. Beziehungen werden geheilt und wiederhergestellt. Lass nicht zu, dass Bitterkeit in deinem Herzen immer stärker wird. Gott spricht jemanden an, der schon richtig bitter geworden ist. Diese Unvergebenheit in deiner Seele wirkt sich auch schon körperlich aus. Und der Punkt ist, dass demjenigen, dem du die Dinge krumm nimmst, nicht mal davon weiß. Gott sagt, es wird befreiend sein, wenn du das Gespräch suchst. Und es wird heilsam sein. Und hab keine Angst, die Beziehung wird dadurch nicht zerstört, sondern im Gegenteil, sie wird tiefer, wie sie je war. Und Jesus, ich segne uns alle dazu, dass wir die Bereitschaft in uns tragen, immer offen zu sein, aufeinander zuzugehen, das Gespräch zu suchen. Jesus, ich bete darum, dass wir auch als Kirche einen Unterschied machen in dieser Welt. Du selbst hast gesagt, dass wir sein werden wie eine Stadt auf dem Berge, die von jedermann gesehen wird. Und Jesus, so bete ich, dass wir gesehen werden als Menschen, die zueinander stehen in Liebe. Die getragen werden von dieser Liebe, die von dir kommt. Jesus, vergib da, wo wir diese Liebe nicht nach außen gebracht haben. Passiert ganz viel Heilung in den Herzen. Danke Gott, dass du dein Werk tust. Und während unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut, möchte gerne fragen, wer hier ist heute Morgen, der sagt, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ihm heute ein Signal geben und möchte sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Wenn dich das betrifft, dann lade ich ein, die Hand dem Himmel entgegenzustrecken, damit zu signalisieren, Gott, hier bin ich. Ich möchte mein Leben heute ganz bewusst in deine allmächtigen Hände legen. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Lass uns zusammen beten, Herr Jesus Christus. Komm du in mein Leben und vergib du mir meine Schuld. Dein Wille soll geschehen. Danke, dass du mich führst und leitest. Dass ich einen Unterschied mache in dieser Welt. Dass ich den Menschen mit Liebe und Respekt begegne. In Jesu Namen.